Hallo ihr Lieben, von einem Sporthighlight zum nächsten. Die Olympischen Spiele in Paris stehen an und weil Erfolg im Sport nicht nur vom Training, sondern auch von der richtigen Ernährung abhängt, hört ihr in dieser Folge, wie sich unsere deutschen Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland für die Spiele in der Küche vorbereitet haben. Dazu haben wir noch ein ganz besonderes Highlight der Woche für euch und zwar Cheat Meals, mit denen die Sportlerinnen und Sportler auch mal aus der Ernährungsroutine ausreißen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Edeka hat ja unter den Athletinnen und Athleten von Team D, also den Sportlern, die für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen werden, eine Umfrage gemacht, wie sie sich ernähren. Und sie haben ganz viel verraten, zum Beispiel, welche Lebensmittel besonders oft in ihrem Warenkorb landen oder wie sie sich an Wettkampftagen ernähren. Und wir haben diese Ergebnisse heute für euch exklusiv dabei. So viel kann ich schon mal versprechen. Da gibt's auch einige gute Tipps für Normalsterbliche und Hobbysportler. So. Aber legen wir direkt mal los mit den ersten Ergebnissen. Unter anderem die Frage, wie sich die Sportler hauptsächlich ernähren. Interessanterweise fast genauso wie der Rest von Deutschland. 44% flexitarisch, 28% omnivor, 4% vegetarisch, 2% vegan und 18% machen ihr ganz eigenes Ding. So, Achim, wie sieht's denn sonst hierzulande eigentlich aus?
Ja, echt total spannend, weil es wirklich so ähnlich ist, was man ja eigentlich gar nicht so vermutet. Ne? Top-Leistung oder die Top-Sportler Deutschlands, ähnlich wie die Bevölkerung, aber so ist es tatsächlich. Laut dem aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, kurz dem BMEL, so heißt das, haben ebenfalls nur 2% aller Befragten angegeben, dass sie sich vegan ernähren, also komplett auf tierische Produkte verzichten, auch kein Honig und so weiter essen natürlich. 8% ernähren sich den eigenen Angaben zufolge vegetarisch, also kein Fleisch essen, aber schon Produkte von lebenden Tieren. Das ist doppelt so hoch als im Team D, also in der Bevölkerung ernähren sich doppelt so viele von 4 auf 8% als im Team D. Und wie im Team D auch, ernährt sich fast die Hälfte flexitarisch, also dass man gelegentlich Fleisch isst, überwiegend aber bewusst darauf verzichtet oder dass man zumindest den Fleischkonsum deutlich reduziert.
Die Profisportlerinnen und Sportler sind also mit ihrer Ernährung ziemlich nah dran an der Verteilung in der restlichen Bevölkerung. Umso spannender dann zu sehen, was genau die essen und worauf sie in ihrer Ernährung achten. Zum Beispiel die Proteinquellen. Ich meine, dass Protein wichtig ist für HochleistungssportlerInnen, können wir uns ja denken. Aber eine der Fragen lautete, welches Lebensmittel ist deine primäre Proteinquelle?
Also nicht meine, sondern die der Sportler, Sportlerinnen, natürlich Team D, Athleten, Athletinnen. Also die Hauptproteinquelle im Team D sind Fleisch und Eier, was auch tatsächlich Sinn macht, weil es auch besonders hochwertige Proteinquellen sind mit einer optimalen Bioverfügbarkeit. Dann liegen mit 17% Proteinsnacks, Shakes und Riegel ziemlich hoch im Kurs. Und was mir als Ernährungswissenschaftler nicht ganz so gut schmeckt, Fisch und Meeresfrüchte liegen bei nur 2%. Oh. Soja, Tofu-Produkte bei 4% und auch die äußerst wertvollen, hochwertigen Hülsenfrüchte, die kommen nur auf etwa 1%. Und die sind ja eigentlich auch wichtig und eben hohen Proteinanteil, aber auch wichtig für die Lebensverlängerung, was ich ja immer wieder erwähne. Also es macht durchaus Sinn, wenn man auch Fisch nach oben fährt, weil auch der gerade für Sportler wichtig ist, enthält Omega-3-Fettsäuren, ist auch gut für die Regenerationsfähigkeit und für den Fettstoffwechsel. Also wenn man die einfach so ein bisschen mehr berücksichtigt in der Ernährung.
Ja, mit 17% lagen Shakes und Riegel ja als primäre Proteinquelle ziemlich weit vorne. Und das Thema hatten wir auch schon öfters. Was hältst du denn jetzt davon, sinnvoll oder dann doch lieber die natürliche Alternative? Kommt wahrscheinlich ganz auf den Lebensstil an, oder?
Also in der Regel, das sage ich ja immer wieder, lässt sich ein erhöhter Eiweißbedarf, also auch bei Sportlern, bei Leistungssportlern, in der Muskelaufbauphase auch oder in intensiven Einheiten, während intensiver Einheiten und Blöcke durch eine vollwertige, gemischte, gesunde Ernährung decken. Also man hat eigentlich keinen zusätzlichen Bedarf. Kurzes Beispiel, ein Sportler, die können schon mal so eine Eiweißaufnahme haben von 1,2 bis 1,7 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Normal sind 0,8 pro Kilogramm Körpergewicht. Das wäre jetzt bei einer 75 Kilogramm schweren, sportlich ambitionierten Person, wäre das ein Eiweißbedarf von etwa 90 bis 130 Gramm. Normal soll sind 60 Gramm, also wenn ich nicht Sportler bin. Und davon hätte man schon ein Drittel gedeckt, wenn man eine kleine Portion Lachs mit ein bisschen Pasta essen würde. Also nur, dass man mal eine Vorstellung hat, dass es jetzt gar nicht so die Proteinberge sind und dass man ständig Hähnchen und Reis essen muss oder Pute.
Das stellt man sich ja mal vor.
Genau, sondern dass da eigentlich schon der gute, normale Soll gut gedeckt ist oder dass man den gut erreicht mit einer normalen Ernährung. Aber Vegetarier oder Aktive, denen das vielleicht nicht immer gelingt, die können natürlich mal einen Proteinshake sich gönnen oder auch mal einen Proteinriegel. Solche Proteinshakes liefern in erster Linie konzentriertes Eiweiß, meistens oder oft sogar auch mit einem gewissen Kohlenhydratanteil. Und da muss man jetzt keine Angst kriegen, sondern das macht tatsächlich auch Sinn, weil diese Kohlenhydrate sorgen natürlich dafür, dass wieder Insulin produziert wird und dadurch werden die Proteine auch schneller in die Zelle gefahren. So, also das beschleunigt die Regeneration, auch die Muskelregeneration und beschleunigt dann dadurch auch den Muskelaufbau. Also ein gewisser Kohlenhydratanteil macht auch mal Sinn. Und direkt nach dem Training würde ich Präparate mit schnell verfügbaren Molkeproteinisolaten, das steht auf der Verpackung oder wenn man es bestellt, mit dabei, empfehlen. Abends dagegen Shakes mit Milcheiweiß, also eher Casein, weil das Casein langsamer abgebaut wird. Und dadurch versorgt man über Nacht den Körper quasi permanent mit Proteinen, was natürlich ideal ist für die Regeneration und für den Muskelaufbau. Also, dass man da quasi eine langanhaltende, wie so eine Retardfunktion hat und den Körper permanent mit Proteinen versorgt.
Finde ich richtig spannend. Werde ich meinem Vater auch mal weiterleiten hier, diese Folge. Weil mein Vater macht ja immer noch den Fehler, der nach dem Fahrradfahren, der denkt immer nur, er muss nur Eiweiß zu sich nehmen. Und das mit den Kohlenhydraten, schön, dass du es nochmal gesagt hast, dass es auch mal Sinn macht, die zu sich zu nehmen. Ne?
Man regeneriert halt wesentlich langsamer. Ne? Ja, wird ja eine Top-Figur haben, dein Vater, Figurmarke makellos. Da sind Proteine gut, aber Kohlenhydrate sind wichtig für die Regeneration.
Ja, sehr schön. Ja, eine weitere Frage an die Athletinnen und Athleten war die, auf welche Nährstoffe bzw. Zusatzstoffe sie verzichten. Und mich hat wirklich überrascht, wie eindeutig die Ergebnisse waren. Also mehr als die Hälfte achtet besonders darauf, Zucker in der Ernährung wegzulassen. Und ich muss sagen, da fühlt man sich natürlich so als kleine Zuckerliebhaberin schon ein bisschen schlecht.
Also 53% haben tatsächlich angegeben, in der Ernährung auf Zucker, ich würde jetzt mal sagen, auf Einfachzucker, den Haushaltszucker, Süßes zu verzichten. 28% versuchen tatsächlich auf Süßstoffe zu verzichten. Ansonsten wurde angegeben, dass zu 25% auf Konservierungsstoffe verzichtet wird, Farbstoffe 14% und gesättigte Fettsäuren auf 19%. Das mit dem Zucker ist bei Sportlern natürlich nicht so ganz leicht, weil es auf der einen Seite natürlich Sinn macht. Wenn man die Tour de France mal verfolgt hat, dann sieht man, dass die sich, wenn die ins Ziel kommen, entweder gleich irgendwie einen Softdrink, also eine Cola reinzimmern oder eine Handvoll Gummibärchen, weil es natürlich schnell die Glykogenspeicher, die leer geworden sind im Ausdauersport, wieder füllt und man dann auch schneller regeneriert. Deshalb ist dieses Fenster wichtig, wenn man so eine intensive Belastungsphase hat, dass man dann auch Zucker oder in Reinform dann als Glucose auch isst. Und das ist, wie gesagt, regenerationsfördernd. Da kann es tatsächlich wichtig sein. Ansonsten kann man auch mit Einfachzucker eine Unterzuckerung provozieren, auch beim Sport. Also wenn man jetzt quasi eine kleine Zuckermenge isst, dann denkt der Körper, ui, da kommt jetzt eine große Ladung an Zucker und schüttet viel Insulin aus. Und gerade beim Sport ist es so, dass der Körper ja dann irgendwo den Zucker herbekommen muss. Jetzt ist aber nicht so viel Zucker da und dann greift das Insulin auf den Blutzuckerspiegel zurück. Und dann kippt er ab, dann werden wir müde und die Leistung bricht ein. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, gerade vor der sportlichen Belastung, dass man da eher versucht, was komplexere Kohlenhydrate zu essen, aber auch nicht zu ballaststoffreich oder Vollkornprodukte, weil es, wie der Name schon sagt, belastend wirkt, also Ballaststoffe, sondern gut bekömmlich, weil beispielsweise Pasta und so oder al dente gekocht, Reis, das sind gute Kohlenhydratquellen.
Sehr gut. Was dagegen ganz viel auf den Tisch kommt, sind natürlich Obst und Gemüse. Und wir wollten gerne wissen, welche Gemüsesorten am besten ankommen. Und die Top 3 habe ich hier für euch. Ich fange mal wie so ein normales Siegertreppchen ganz hinten bei der 3 an. Auf dem dritten Platz ist die Süßkartoffel gelandet mit 12%. Auf dem zweiten Platz der Brokkoli mit 13%. Und auf Platz 1 die Tomaten mit 19%. Hier haben normale Kartoffeln es also nicht auf die 1 geschafft, aber immerhin, so viel verrate ich, auf den 4. Platz. Hätte mich in Deutschland tatsächlich auch gewundert. Trotzdem, unsere Top 3, Tomaten, Brokkoli und Süßkartoffeln. Und Tomaten überrascht mich jetzt als Halbspanierin nicht. Ich meine, dort gehören ja Tomaten zu den wichtigsten Zutaten. Ne? Jede Soße, sei es für Nudeln, für eine schöne Paella, wird ja mit frischen Tomaten zubereitet. Genauso wird dort ja auf dem Brot schön Tomate gerieben. Also ich verstehe schon, warum die Tomate auf Platz 1 gelandet ist. Aber trotzdem kenne ich gerade hier in Deutschland ganz viele, die nicht so Tomatenfans sind. Fallen dir da irgendwie Wege ein, die vielleicht sogar so ein bisschen nochmal so zu pimpen?
Deshalb passt auch so eine schöne Haut. Oh, mit der Tomate. Dank. Guter Hautschutz. Ich fange einfach mal mit den Tomaten an. Also der Tomatenfarbstoff Lycopin, der hat eine 8- bis 10-mal so starke antioxidative Zellschutzwirkung wie beispielsweise das Beta-Carotin aus den Möhren. Also gerade bei der Entstehung von freier Radikale und so auch beim Sport besonders wichtig und gut, dass die Tomate auf Platz 1 steht. Der Knaller ist allerdings, wenn man Tomaten einkocht, also gerade so ein Sugo macht oder wenn man das mit auf den Pizzaboden mit schön die Tomatensoße, dann schnellt diese Lycopinmenge in die Höhe. Also die Tomate mag das sozusagen, wenn man sie malträtiert und belohnt uns damit mit einer extrem hohen Lycopinmenge. Also die wird um 16-fach höher als in vergleichbaren frischen Tomaten, wenn man die richtig schön einkocht. Und weil das saugesunde Lycopin hauptsächlich in der Schale sitzt, würde ich außerdem empfehlen, dass man die Mini-Tomaten nimmt. Also je kleiner die Tomate, umso größer ist der Schalenanteil. Mhm. Und da sitzen die gesunden Inhaltsstoffe drin. Deshalb ruhig auch mal die ganz kleinen Tomaten nehmen, die nicht verschonen. Dann auf Platz 2 war der Brokkoli.
Ja.
Ganz grundsätzlich ist die gesamte Kohlfamilie natürlich, also Rosenkohl. Wirsing ist nicht so meins, der Rosenkohl, aber gehört mit dazu. Wirsing, Grünkohl, Weiß und Rotkohl, super gesund, weil sie besonders reich sind an sogenannten Glucosinolaten bzw. auch Senfölen. Das sind schwefelhaltige sekundäre Pflanzenschutzstoffe mit einem sehr hohen antikanzerogenen, also gegen Krebs wirkende Wirkung, ein antibakterielles Potenzial haben. Und ich bin immer relativ vorsichtig, wenn es um die Aussage geht, Krebsschutz, antikanzerogen.
Ja, ja, ja.
Aber es ist wohl tatsächlich so, dass diese Glucosinolate gleich mehrfach gegen Krebs wirken können. Beim Brokkoli noch ein kleiner Kitchen-Hack. Da zerfallen die gesunden Inhaltsstoffe relativ schnell nach der Ernte und bei der Lagerung und deshalb nehme ich da immer einen tiefgekühlten.
Achso, also TK-Brokkoli einfach, ne?
Ja. Würde ich nehmen, da ist man eigentlich auf der sicheren Seite, dass die meisten gesunden Inhaltsstoffe noch drin sind.
So, schön, mache ich tatsächlich dann intuitiv richtig, schön.
Ja. Und dann gibt es noch einen Hack zu den Süßkartoffeln. Absurd, aber bei Süßkartoffeln ist es so, dass sich der Gehalt an den gesunden Inhaltsstoffen durchs Backen im Backofen erhöht. Und zwar um stolze 75%, also was man immer gar nicht so glaubt, weil man denkt ja, da gehen gesunde Inhaltsstoffe
kaputt. Das finde ich aber echt erstaunlich.
Hm? Beim Dämpfen gehen hingegen 20% der gesunden Inhaltsstoffe verloren.
Oh, was? Ich dämpfe das immer für unsere kleine Lillimaus. Immer.
Ja, es ist halt so kömmlich und so. Ne? Da musst du dir keine Backkartoffeln, also Backsüßkartoffeln irgendwie reindrehen. Es ist natürlich bekömmlicher, aber es gehen da halt auch gesunde Inhaltsstoffe flöten.
Das ist gut zu wissen. Ja, das Gleiche wurde mit Obst natürlich auch gemacht. Platz 3 ist aber schon ein gutes Stück abgeschlagen und wird von mehreren Obstsorten geteilt. Deshalb nur die ersten 2. Und nein, die Banane ist nicht mit dabei. Hat mich tatsächlich sehr gewundert. Ich fange mal wieder hinten an. Auf Platz 2 die Himbeere mit 17%. Und auf Platz 1, und das kann ich absolut nachempfinden, die Erdbeere mit 18%. Und sag mal, Achim, warum kommen Beeren bei Sportlern so besonders gut an?
Keine Ahnung, vermutlich, weil sie einfach saulecker sind.
Ja,
ja, aber super gesund sind sie ohnehin. Also es gibt eine Harvard-Studie, die sehr interessant ist. Und da können selbst geringe Mengen, wie etwa 3 kleine Handvoll pro Woche, das Herzinfarktrisiko um bis zu 34% senken.
Wow.
Das ist schon fast Alchemie, würde ich sagen. Also fast eine medizinische Wirkung.
Ja.
Es gibt auch viele Laborstudien, die zeigen, dass Beeren und Beerenextrakte oxidativen Stress und Entzündungen im Körper lindern können. Das spricht auch dafür, dass es gerade gut ist für Sportler, ne? Weil man eine große Entzündungsreaktion nach dem Training und Wettkampf hat. Und um das auszugleichen, sind eben Beeren auch sehr gut. Und können sowohl laut Studien mit Tieren auch dabei helfen, das Tumorwachstum einzudämmen. Da bin ich, wie gesagt, immer so ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Aber auch da gibt es einige Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich so ist. Übrigens, eine perfekte Kombination sind Beeren und Nüsse tatsächlich. Denn in Nüssen kommt die Phytinsäure vor und die kann den Verfall von Anthocyanen verhindern. Und Walnüsse und Mandeln haben übrigens auch den höchsten Phytingehalt. Ist also die perfekte Mischung und schmeckt ja auch lecker zusammen, wenn man beispielsweise im Salat so ein paar Nüsse
super
drin hat.
Super lecker, ich
und
liebe
Beeren,
diese Kombination.
Erdbeeren, super. Oh. Schmeckt übrigens mit Rucola saugut.
Ja?
Ja.
Also Rucola, Beeren, Nüsse.
Ich mache immer so Burrata auf Rucola.
Da hast du mich schon.
Und da kann man tatsächlich auch, man könnte auch die Beeren frieren. Aha. Und könnte die so drüber reiben und drüber raspeln und so. Das,
ja. Oh Gott, da hast du solche fancy Ideen, bin ich noch nie gekommen.
Jetzt ich mir neulich, musste ich mir das anhören, weil ich habe ganz normal Tomate Mozzarella gemacht. Ja. Und ich so, oh, bist du oldschool, du musst doch hier und dort. Und deshalb kam ich
cool,
da drauf. Das ist wirklich lecker.
Ja, nice. Ja, total interessant ist ja auch noch die Frage, was die Sportler vor, während und nach ihren Wettkämpfen essen. Da habe ich mir die Auswertung der Umfrage mal angeschaut und würde das jetzt mal so zusammenfassen. Also vor und während des Wettkampfes werden Bananen gegessen, kurz bevor es losgeht, noch schnell den Koffeinschub durch einen Kaffee und hinterher dann sehr viele Kohlenhydrate. Würde so auch deine Empfehlung aussehen ungefähr?
Ja, absolut. Also Bananen sind jetzt nicht die Magnesiumbringer, für die man sie immer hält und so. Das kann man mit einem guten Mineralwasser, liegt man da deutlich besser in der Versorgung. Bananen gerade beliebt bei Sportlern, weil sie vergleichsweise viel Zucker im Vergleich zu anderen Obstsorten liefern und dadurch halt eben auch schnell Energie. Zudem haben die Bananen ein bestimmtes, ein günstiges Verhältnis von Traubenzucker und Fruchtzucker und dadurch ist die Banane auch bei höheren Belastungen ganz gut bekömmlich und verträglich. Liegt auch nicht so schwer im Magen und wird auch nicht so lange verdaut und das liegt an dieser Zuckerkonstellation. Und außerdem hatten wir von Natur aus eine super Verpackung. Also du brauchst nicht extra noch irgendwo ein Tupperdöschen oder sowas,
ja, das
zu hauen.
Stimmt,
sondern
das stimmt.
Die Banane ist super verpackt, muss auch keine Kokosnuss irgendwie aufmachen. Passt in die Trikotasche, in die Trainingstasche und so, wunderbar. Denn beim Espresso ist es so, oder Kaffee, bevor es losgeht, auch da bin ich dafür und dabei, weil es A natürlich aktiviert. Das Koffein, also das macht den Antrieb höher und außerdem wird die Ausdauerleistungsfähigkeit erhöht, weil die Kohlenhydratspeicher durch das Koffein geschont werden. Das muss man ein ganz klein wenig erklären und zwar erhöht das Koffein den Zugriff auf die Fette, also die Fettverbrennung wird erhöht und dadurch werden die limitierten Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur geschont. Das bedeutet, man kommt länger mit den Glykogen, mit den Kohlenhydratreserven klar und erhöht dadurch die Ausdauerleistungsfähigkeit eben mit Koffein oder wenn man Espresso so kurz vor dem Start trinkt.
Oh, das ist gut zu wissen, auch wenn ich mal irgendwann vorhabe, mal beim Laufen mitzumachen, trinke ich nochmal kurz vorher einen Kaffee und der schmeckt ja auch noch schön.
Ja, also es kann gerade beim Marathonlauf und so, kann es eben so für die letzten Meter wirklich helfen, dass man mit den eigenen Reserven und mit dem, was man zuführt, ne, an den Stops, dass man da gut über die Runden kommt und halt nicht einen Hungerast kriegt oder einen Einbruch erleidet. Ne?
Cool, richtig spannend. Also ich würde sagen, die ganze Folge war ja eigentlich schon ein Highlight der Woche, aber wir haben trotzdem noch eins für euch.
Das Highlight der Woche.
Das Highlight kommt dieses Mal von Anna Elend und Dmitri Ovtcharov, Athleten bei den anstehenden Olympischen Spielen. Und die haben uns verraten, was sie essen, wenn sie mal in ihrer Ernährung so ein bisschen cheaten. Da hören wir jetzt mal rein.
Am liebsten an freien Tagen esse ich Pfannkuchen mit dem super leckeren Rezept von meiner Mama. Und oben auf den Pfannkuchen habe ich immer ganz gerne noch die Nuss-Nougat-Creme.
Das ist dann Currywurst mit Pommes. Ja, in letzter Zeit leider zu selten.
Wie geil, Pfannkuchen und die gute alte Currywurst, das ist natürlich auch nicht auf dem Speiseplan fehlen.
Ach, ist weg, fehlen. Er steht an ihm das Pude.
Ist echt so. Was sagst du denn dazu, sich mal was zu gönnen?
Ja, bin ich absolut dabei, bei Cheat Days, Cheat Meals, ist auch ganz wichtig für den Kopf, gerade bei Leistungssportlern, auch die halt Gewicht machen müssen und so und dass man sich nichts auf Dauer oder kein rigoroser Verzicht, sondern tatsächlich ab und an mal was gönnt, so, dann schlägt man auch nicht doppelt und dreifach zu und vermeidet so Essanfälle. Ich würde aber eher empfehlen, wenn man jetzt so ein Cheat-Meal mal einlegt oder ein Cheat-Day hat, dass man das auf eine Zeit begrenzt und sagt, okay, ich mache dann an dem Tag, mache ich nicht einen ganzen Tag so, weil man dann schnell über so einen Kalorien-Soll drüber ist, sondern dass man sagt, okay, ich nehme jetzt eine Mahlzeit raus, mittags, und dann esse ich innerhalb von einer halben Stunde halt so viel, wie ich irgendwie essen kann und nicht über den ganzen Tag verteilt. Das hat den Vorteil, dass man eben nur einmal diese wahnsinnig hohe Insulin-Ausschüttung hat und nicht ständig über den Tag verteilt, weil das auch wieder Hunger macht und dann liegt man schnell in diesem, dass man halt wesentlich mehr Energie aufnimmt, als dass man vielleicht in der Woche zuvor eingespart hat.
Sehr gut. Ich fasse nochmal zusammen. Von den Athletinnen und Athleten kann man einige gute Tipps auf jeden Fall mitnehmen. Zum Beispiel, indem man mehr Beeren in die Ernährung aufnimmt. Die reduzieren Stress und sind super für die Herzgesundheit. Dann ist es sinnvoll, Proteinquellen zu kombinieren. Klar, die meisten Sportler gaben an, dass Fleisch ihre primäre Proteinquelle ist. Also statt Fleisch könnte man auch einfach mehr Fisch oder Hülsenfrüchte in den Ernährungsplan sozusagen integrieren. Und an Sport- und Wettkampftagen gilt, Bananen sind super und Koffein auch. Aber sobald der Wettbewerb vorbei ist, geht es mit dem Einfachzucker weiter, um die Speicher wieder aufzufüllen.
Ist so.
Und das war's dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr kurz die Glocke anklickt, um unseren Podcast zu abonnieren, sind wir wunschlos glücklich. Also, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!